NDR Kultur à la carte.
Wir feiern heute ein Fest. Ein Fest für alle Körper, alle Altersgruppen, alle Geschlechter. Dazu hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andrea Schwietzer und zu Gast ist die Choreografin dieses Festes, Doris Uhlig. Ich sag Servus nach Wien.
Und Servus aus Wien.
Ja, jetzt noch in Wien, Frau Uhlig. In anderthalb Wochen dann in Hannover. Hier wird dieses Fest der Körper nämlich gefeiert, bei den Kunstfestspielen Herrenhausen. Doris Uhlig ist mit ihrer Produktion Habitat zu Gast am 24. und 25. Mai im Großen Garten. Und ja, Frau Uhlig, diesen Barockgarten haben Sie ja natürlich besucht, sich sozusagen diesen Tanzraum, den Sie ja dann bespielen dürfen, angeschaut. Was ist das für ein Garten für Sie? Was haben Sie da entdeckt? Vielleicht, wie haben Sie ihn auch erforscht?
Als ich vor einigen Monaten zum ersten Mal in Hannover in den Gärten spazieren war, war das sehr spannend, weil natürlich der barocke Garten sehr viel Symmetrie beinhaltet und auch Disziplinierung der Natur, sehr viel Wasserspiele, auch die große hohe Fontäne, sehr beeindruckend übrigens. Und es war halt schon sehr klar für mich, dass diese Symmetrie und auch diese sehr gestutzten Sträucher nach individuellen Körpern rufen. Und es war wirklich so, wie wenn der Garten zu mir sagt, bring mir die Nackten. Aber was in dem Garten auch sehr toll ist, ist, dass es auch Abschnitte gibt, wo sehr wilde Natur herrscht. Also das ist schon was, was mir sehr gefallen hat. Der Garten hat sehr viele auch Widersprüche.
Also ein Garten, in dem Sie sich wohlfühlen, weil gerade zu Beginn, so mit dieser Symmetrie, habe ich gedacht, vielleicht sind Sie da auch mit ein bisschen Unbehagen durchgelaufen?
Nein, also ich würde sagen, auch Symmetrie hat ihre Schönheit, genauso wie Chaos und auch Nichtordnung. Aber diese Barockzeit ist auch sehr widersprüchlich in sich. Rein körperlich ist sie für mich spannend, weil in der Barockzeit war ja Fett en vogue. Also der fette, der eher opulente Körper war willkommen. Und insofern fühle ich mich dort zu Hause, ja.
Habitat ist ein Stück, das Sie ja schon vor mehreren Jahren kreiert haben. Es wurde an unterschiedlichsten Orten auf der Welt schon gezeigt. Und dann passen Sie das Stück jeweils für diesen Ort an. Es ist immer ein Ensemble dann vor Ort von Menschen, die, Sie haben es schon gesagt, die eben alle splitterfasernackt sind. Sie erkunden quasi mit dem Stück den Raum, nehmen diesen Raum ja auch irgendwie ein. Für den großen Garten in Hannover, wie müssen wir uns das vorstellen? Wird der sozusagen okkupiert? Wird der durchstreift?
Genau, er wird durchwandert. Es ist ein nomadisches Habitat, eine nomadische Performance. Sprich, das Publikum beginnt mit den Performerinnen gemeinsam den Garten neu zu sehen, auch neu zu entdecken. Ich habe das Wort Habitat deshalb gewählt, weil für mich ist ein Habitat in diesem Zusammenhang ein temporär gesetzter performativer Raum. Und ich habe das Verb körpern für mich gefunden. Die Performerinnen körpern diesen Garten mit ihren gegenwärtigen Visionen und auch Energien. Und insofern trifft sich in dieser Performance Vergangenheit und Gegenwart. Und durch die Performance wird der Raum einfach neu erlebbar und anders lebendig.
Doris Uhlig, Tänzerin, Choreografin, Tanzpädagogin aus Österreich. Sie erzählt heute von ihrer Kunst und hat auch den Soundtrack zu dieser Sendung zusammengestellt. Wir beginnen mit dem ersten Satz aus dem Violinkonzert Nummer 1 in E-Dur von Antonio Vivaldi. Der Frühling, passend zur Jahreszeit, Frau Uhlig. Oder warum hat sich dieses Lied auf Ihre Playlist eingeschlichen?
Er passt zur Jahreszeit, er ist barock. Für mich ist dieser Sound wie ein Popsong aus der Barockzeit und er wird auch in Habitat vorkommen. Wir werden zu diesem Sound das Fett tanzen lassen. Thank you.
In der Kultur à la carte, Janine Jansen spielte Vivaldi den ersten Satz aus seinem Violinkonzert Nummer 1. Und die österreichische Choreografin Doris Uhlig, die heute mein Gast ist, hat schon gesagt, ich liebe Vivaldi, Frau Uhlig, als das Stück gerade gelaufen ist. Aber eigentlich sind Sie doch eher so auf rhythmische Techno-Beats eingestellt, oder?
Durch diese Vivaldi-Musikstücke eben aus den vier Jahreszeiten habe ich begonnen, mein Fett tanzen zu lassen im Jahr 2009. Und insofern habe ich ein Verhältnis zu dieser Musik. Also es war so, dass 2009 mich damals ein Theater aus Frankreich, aus Lyon, gefragt hat, ein Stück zu machen über meinen korpulenten Körper. Und das hat mich eigentlich schockiert, weil ich, also für mich ist mein Körper ein Normalzustand, nichts Extravagantes, aus dem ich ein Stückthema heraus entwickeln möchte, weil ich mit einer Selbstverständlichkeit mit meiner Opulenz auch arbeite. Aber so im nächsten Schritt habe ich mir gedacht, wenn ein zeitgenössisches Theater mich 2019 fragt, ein Stück über mein äußeres Erscheinungsbild zu entwickeln, dann muss ich jetzt Ja sagen, weil dann ist noch nicht sozusagen die Botschaft angekommen oder die Botschaft inhaliert, dass jeder Körper konform ist. Und ich habe dann begonnen, mich auch mit Zeiten oder mit Epochen, auch mit verschiedenen Kulturkreisen auseinanderzusetzen, wo Opulenz kein Problem ist, sondern ein Schönheitsmerkmal und auch ein Merkmal für Energie. Und die Barockzeit hat mir dann sehr gut gefallen, weil ich auch gemerkt habe, wenn die Barockmusik die Streicher auf meinen nackten Körper treffen und in meine Haut eindringen, also diese Energie auch der Musik, dann beginnt wirklich das Fett zu zittern und zu vibrieren und Wellen zu schlagen. Und ich mochte es sehr, verschiedenste Fettwellen in meinen Körper zu entdecken zur Barockmusik. Und das Ganze dann noch ästhetisiert mit Babypuder. Also ich habe begonnen, auch meinen nackten Körper mit Puder zu bestäuben. Und während ich Wellen geschlagen habe, meinen Körper vibriert habe, hat es dann noch auf der Bühne auch geschneit. Und dieses barocke Puder natürlich hat auch damit zu tun, dass ich Staub mir anlege und durch das Tanzen auch eine Entstaubung einleite und irgendwie auch die Vergangenheit aufrüttle, auch meine körperliche Biografie aufrüttle und wie Frau Holle sozusagen die Fettdecken aufschüttle. Und für mich war klar, auch in Fett, wo man ja sagen würde, in unserer Gesellschaft ist jetzt in, dass man eher stählern ist oder dass man Muskeln antrainiert, dass nichts wackelt und schwabbelt. Aber für mich gibt es auch ein Schwabbeln und Wackeln und Wabbeln, das sehr schön sein kann und auch sehr athletisch und sehr kraftvoll. Und für mich ist der Körper wirklich beides. Er ist sehr weich und ich finde es auch wichtig, die weichen Seiten zu feiern. Oder auch die kräftigen Seiten, die Muskulatur. Aber diese Akzeptanz, dass die weichen und harten Seiten in uns schlummern, das ist mir so wichtig. Also das war in meiner künstlerischen Praxis seit 2019 dann auch sehr wichtig.
Das ist ja wirklich auch ein zentrales Thema Ihrer Arbeit. Und auch dieses Fetttanzen sozusagen haben Sie ja wie neu erfunden und auch als Tanztechnik in Workshops oder als Tanzpädagogin weitergegeben. Ich will aber noch mal kurz auf diesen Begriff zurückkommen, Opulenz, also dass Sie mit Ihrem opulenten Körper ein Stück machen oder diese Opulenz sozusagen thematisieren in einem Stück. Also wenn ich Sie tanzen sehe, würde ich nicht denken, dass Sie einen opulenten Körper haben. Ich weiß jetzt nicht, was die Leute für ein Bild im Kopf haben, wenn Sie das so erzählen. Also es ist schon einfach auch so, dass wir im Tanz gezwungen worden sind zu sehen, dass ein Körper wirklich sehr athletisch, sehr stählern, wie Sie es auch gesagt haben, und tendenziell ja auch dünn sein muss, dass sogar ein normaler Körper, ganz normal, wie Ihrer jetzt ja auch, schon als opulent wahrgenommen wird, oder?
Es hat sich sehr viel getan. Also tatsächlich hat sich in den letzten 10 Jahren auch sehr viel getan zum Thema Individualität auch im Tanz. Ich rede jetzt hier vom zeitgenössischen Tanz, von der zeitgenössischen Performance und natürlich ist es im klassischen Ballett wieder komplett andere Geschichte. Also dort herrscht noch immer eine sehr strikte Norm, auch wie ein Körper auszusehen hat. Aber es dringt immer weiter vor, auch in unterschiedlichste Tanzbereiche, dass es wichtiger ist, wie sich ein Körper bewegt und weniger, ob er optisch Normen entspricht.
Sie haben gerade vorhin Ihre Körperbiografie angesprochen, also auch der Umgang mit dem Körper. Wie hat denn das angefangen, das Tanzen? Also auch mit welcher Vorstellung vom eigenen Körper womöglich?
Ich habe zu tanzen begonnen im Alter von 11 Jahren und ich bin am Land aufgewachsen. Dort gab es kein Theater, sondern nur Fernsehen und Kino. Und tatsächlich waren es bei mir Filme wie Dirty Dancing und Flashdance oder Saturday Night Fever, John Travolta, die mich zum Tanzen gebracht haben. Ich habe damals meiner Oma im Wohnzimmer alle Choreografien vorgetanzt, die ich sozusagen kopiert habe aus den Filmen heraus. Und ich kann mich noch erinnern an den Moment, wo ich meiner Klavierlehrerin damals gesagt habe, dass ich nun zu tanzen auch beginne. Und sie schaut mich an von oben nach unten und sagt, was, du mit deiner Figur? Und das war für mich schon der erste Downer. Und ich war sehr traurig, aber habe mich damals schon gefragt, warum Tanzen nur für schlanke Menschen vorgesehen sein sollte. Also es ist mir irgendwie nicht klar geworden. Es war für mich überhaupt keine Logik gehabt, weil ich einfach es geliebt habe, mich zu bewegen. Und ich habe damals schon gemerkt, wenn ich tanze, bin ich eine andere Doris oder eine erweiterte Doris. Also das Tanzen war für mich eine Möglichkeit, etwas in mir auszuleben, was ich nicht im Alltag ausleben konnte. Also es bringt dich wirklich in einen anderen Zustand, in ein other life. Und insofern war mir klar, dass auch wenn ich gegen den Strom jetzt tanze, ich tanze weiter. Und das hat sich dann natürlich fortgesetzt. Ich war immer die Pummeligste. Ich wurde auch beim ersten Anlauf, um Tanz zu studieren, nicht aufgenommen am damaligen Konservatorium der Stadt Wien mit der Begründung, ich sei zu dick. Daraufhin habe ich abgenommen. Ich habe tatsächlich dann mit 19 Jahren 20 Kilo abgenommen innerhalb eines Jahres. Dann haben sie mich aufgenommen, ein Jahr später. Ich konnte Tanz studieren. Und daraufhin habe ich auch wieder zugenommen, weil ich mir gedacht habe, wenn ich mal drinnen bin in der Ausbildung, können sie mich eigentlich nicht mehr rausschmeißen wegen meinem Gewicht. Weil ich auch bewiesen habe, dass ich als eher opulentere Tänzerin in ihren Augen auch alles kann, was die Schlanken können. Und da geht es jetzt wirklich um einen ästhetischen Blick. Und mir war klar, mir gefällt das und ich habe abgenommen, um reinzukommen. Ich wollte es einfach unbedingt machen und habe dann schon gemerkt, ich werde wieder zunehmen müssen, weil der Körper, den ich hatte mit minus 20 Kilo, der hat zu mir nicht gepasst. Also ich habe gemerkt, ich habe nicht die Energie und auch nicht die Kraft und ich habe mich nicht ausdrücken können mit dem dünnen Körper. Und dann habe ich begonnen, eben wieder zuzulegen und auch nicht mehr Kalorien zu zählen. Und ich habe gemerkt, dass ich in einem glücklichen Körper tanzen möchte.
Ihr Gefühl hat Ihnen recht gegeben. Und ich würde sagen, wir rufen auf zum Fetttanzen. Und zwar zur Musik von Jean-Baptiste Lully. Ballet de la Nuit en quatre entrées. Die Leitung hat Reinhard Göbel.
Thank you.
Musik aus dem 17. Jahrhundert von Jean-Baptiste Lully hier auf NDR Kultur. Das ist à la carte mit Doris Uhlig, 1977 in Oberösterreich geboren. Sie studierte in Wien Pädagogik für zeitgenössischen Tanz. Sie haben es gerade erzählt, Frau Uhlig, und wurden aufgrund ihres Körpers erst abgelehnt. Sie meinten auch, es gibt tatsächlich einen Wandel. Also ich würde denken, im zeitgenössischen Tanz beobachte ich das auch. Es gibt ja auch andere Tanzstile, wie zum Beispiel den Gaga aus Israel von Ohad Naharin, der ja auch eine Befreiung des Körpers eigentlich propagiert. Vielleicht nochmal, um auf diesen Körper zurückzukommen. Also was würden Sie sich auch wünschen für den nicht nur zeitgenössischen Tanz, sondern ganz grundsätzlich für unser Bild von Körpern in der heutigen Welt?
Es gibt oft einen sehr eindimensionalen Blick auf den eigenen Körper und auch auf andere Körper. Und ich finde, diese Eindimensionalität, die gehört wirklich geöffnet. Und tatsächlich ist es so, dass man oft den eigenen Körper in Frage stellt und sehr viel an ihm zweifelt. Aber die Realität ist, dass du kannst den Körper verbessern, auch mit Body Enhancements. Ja, du kannst in Körperverbesserungen einsteigen, abnehmen, dich operieren lassen, aufspritzen etc. Aber letztendlich ist es so, der Körper ist ein Zuhause, das man nicht verlassen kann. Und dieser Satz, der kam von einer Performerin, der Vera Rosner, die im Rollstuhl sitzt, mit der ich oft zusammenarbeite. Und der Satz ist mir einfach hängen geblieben, dieses Körper zu Hause. Und ich finde es wichtig, und das ist auch in Habitat ein großes Thema, wie ich auch körperlich mit einer Gruppe arbeite oder was ich auch suche. Mich interessiert es, mich in Antworten hineinzutanzen und nicht in weitere ständige Fragen und Zweifel. Es ist ein urbefreiendes Gefühl, auch mal sich zu bewegen, ohne die nächste Frage kommen zu lassen, sondern endlich auch einmal anzukommen in einer Antwort und in einem großen Ja zu dem Jetzt-Zustand vom eigenen Körper und auch im Verhältnis zur kollektiven Energie. Und in Habitat ist es natürlich auch sehr wichtig, innerhalb des großen Kollektivs die Individualität nicht zu verlieren und im Auge zu behalten.
Sie sind mit Habitat zu Gast bei den Kunstfestspielen Herrenhausen und haben ja auch eine Hannover-Version sozusagen für den Großen Garten konzipiert. Das heißt, Sie suchen ja auch immer Menschen aus der Umgebung von vor Ort, die mit Ihnen diese Performance durchführen. Und ich denke, da werden Sie auch ganz stark ins Gespräch kommen über den Körper. Die Performerinnen und Performer sind ja auch alle nackt und wahrscheinlich ist das für viele eine Überwindung oder Sie kommen und sind erstmal neugierig. Wie gehen Sie daran? Wie finden Sie die Menschen? Wie kommen Sie mit ihnen ins Gespräch? Was möchten Sie ihnen vielleicht auch vermitteln?
Zunächst ist es so, dass das Theater, das Festival einen Call ausbreitet, sozusagen, wo sich Menschen, verschiedene Menschen, alle Menschen melden können, die Interesse haben, an einem Habitat teilzunehmen.
Wie, darf ich fragen, und, wie wird dieser Call denn ausgelöst? Also wird da ganz explizit gesagt, egal ob du dick oder dünn bist oder ob du eine Behinderung hast oder nicht, weil ich würde jetzt denken, oh, da macht jemand ein Stück mit nackten Menschen, ah, ich habe aber schon 4-5 Kilo zu viel oder vielleicht auch 20, da melde ich mich nicht, das ist mir unangenehm.
Na, der Call hat schon eine Sprache und eine Offenheit, wo klar ist, everybody welcome. Und es geht auch um alle Generationen, um alle Abilities, ja, und um all Genders. Also niemand wird ausgeschlossen. Und dass auch Menschen mit diversen Körperbiografien willkommen sind. Also hier ist schon im Call klar, es geht nicht um einen perfekten Körper und keinen perfekten Tanzkörper, sondern vor allem das Interesse am Arbeiten mit dem nackten Körper und sich auseinanderzusetzen mit einer Gruppe und natürlich auch mit dem Ort.
Wie schwer fällt es den Zuschauerinnen und Zuschauern, diese Nacktheit als was ganz Natürliches zu sehen? Ich frage das, weil ja gerade auch im Theaterkontext oft die Nacktheit auf der Bühne schon fast ein bisschen überheblich belächelt wird, im Sinne von, ja, jetzt muss natürlich sich noch einer ausziehen. Aber so ganz wohl fühlen sich viele dann im Publikum doch nicht damit. Merken Sie, dass es da einfach noch Berührungsängste gibt, dass eben die Nacktheit doch das eigentlich Natürlichste, ja, der Welt doch nicht natürlich ist in diesem Kontext?
Es gibt noch immer den Überraschungseffekt oder diesen, oh ja, das sind die Nackten. Mhm. Bei Habitat ist es auch klar, es wird keine Überraschung sein, dass sich Menschen ausziehen, sondern wir sind nackt. Mhm. Und mich interessiert eine Nacktheit nicht als dramaturgischer Effekt, sondern als Notwendigkeit für eine körperliche Recherche. Sprich, es gibt Bewegungen, die nur nackt möglich sind, weil Kleidung den Körper zu sehr bedecken würde. Und es gibt Emotionen, die durch ein, ich sage einmal so, wenn du nackt bist und du springst, ja, und der Popo kann fliegen, die Brüste können fliegen, der Penis schwingt. Es gibt eine Emotion und eine Nacktheit, die auch nur entsteht, weil man unbekleidet ist. Und ich glaube, hier bin ich sehr genau und es geht mir um meinen unverkrampften Zugang zur Nacktheit. Jeder Mensch auf dieser Erde wird nackt geboren, egal wo. Wir sind blutverschmiert, schleimverschmiert, kommen noch immer aus der Mutter, aus einem Mutterbauch heraus, ja, und dann werden wir gewaschen, getrocknet und eingekleidet. Mhm. Und eigentlich ist die Nacktheit unser erstes Kostüm. Aber wir verlieren im Laufe des Lebens einen, Sie haben es jetzt genannt, natürlichen Zugang zur Nacktheit. Ich würde mal sagen, wir verlernen einen Umgang mit diesem ersten Kostüm und einfach so mit unserem Ursprung. Aufgrund Erziehung, Sozialisierung, aufgrund Strukturen, auch Kulturkreise, in denen Nacktheit verboten ist. Also es gibt verschiedene Zugänge zur Nacktheit und auch Ansichten zur Nacktheit, die man in einem Habitat, wenn man das möchte und sich meldet, bearbeiten kann, würde ich mal sagen. Und in Habitat ist es so, dass Menschen kommen, die meist auch zum ersten Mal nackt sind vor Publikum. Und für denen die Nacktheit auch ein politischer Motor oft ist, weil dieses Ausziehen für sie auch bedeutet, zum eigenen Körper zu stehen und sich nicht zu genieren, sondern eben diese Kraft auch auszuschütten, die in jedem Körper stecken kann und dieses große Ja und auch den Körper als Epizentrum von Veränderung zu verstehen.
Thank you.
Wir haben gerade dem Schwan zugehört, dem Schwan aus dem Karneval der Tiere von Camille Saint-Saëns. Und vielleicht haben Sie zu Hause gedacht, war das eine Stimme? War das eine Geige? Was war das? Irgendwas dazwischen? Ich kann das auflösen. Das war das Instrument Theremin und zwar gespielt von Clara Rockmore. Und Frau Ulich, Sie haben sich dieses Lied gewünscht, auch in dieser Version. Und ich muss gestehen, ich kannte dieses Instrument gar nicht und habe dann gelernt, es wurde 1920 erfunden, das erste elektronische Musikinstrument. Und das lässt sich ganz ohne Berührung spielen. Da muss es doch einen Zusammenhang geben zwischen der Klassik und der elektronischen Musik, die Sie eben in Ihren Choreografien ganz stark verwenden.
Ja, speziell dieses Lied, Der sterbende Schwan, den habe ich performt in meiner Balletttrilogie. Und es ist ja spannend, dass dieses Theremin klingt eben, wie Sie gesagt haben, wie eine Stimme. Und ich habe begonnen, das Stück einzuspielen auf der Bühne in dem Stück Spitze 2008 und habe dazu gesungen, so gut ich konnte, mit einer klassischen hohen Stimme und bin dann vor dem Publikum gescheitert, wunderschön gescheitert. Also es ging um diese Unmöglichkeit, dieser elektronischen Stimmung zu folgen.
Und auf Spitze zu tanzen, nackt.
Und auf der Spitze zu tanzen, nicht nackt damals.
Ah, nicht nein. Nackt, ah, okay.
Nicht nackt. Damals habe ich noch meine kurzen Shorts gehabt. Aber auch das ist so in der Ballettwelt schon ein No-Go, dass du mit nackten Beinen in dem Spitzenschuh tanzt. Also man hat ja immer die Beintrikots an, die Haut wird bedeckt mit hautfarbenen Strümpfen. Aber mir war klar, wenn ich mal mit 30 auf die Spitzen steige mit meinen Beinen, dann sind sie nackt sichtbar.
So ein Ballettschuh hat ja was ganz Mystisches irgendwie. Also finde ich selber ja auch mit Tanzen groß geworden, aber nie Ballett getanzt. Und dieser Ballettschuh, das ist doch sowas wie etwas, was man mal anfassen will, was man mal anprobieren will. Ging es Ihnen auch so?
Ja, schon als Jugendliche. Also dieser Schuh hat schon eine Faszination. Er ist ja wirklich wie ein Handschuh auf den Füßen. Und er verkörpert oder strahlt aus so wie Prinzessin werden, sich zu erhöhen. Ja, und es war mir klar, damals als junge zeitgenössische Choreografin, dass ich mich diesem Schuh mal annähern möchte mit meinem zeitgenössischen Denkerinnengeist und Körper. Und eben mich zu erheben mit diesem Schuh in die Leichtigkeit, auch wenn ich stärker bin. Also im Sinne von schwerer bin und ich nicht in dieses Bild passe von der leichten Ballerina. Und in diesem Projekt war ja auch dabei Susanne Kirnbauer-Bundi, die damals als schon pensionierte Ballerina auch wieder in den Spitzenschuh gestiegen ist. Und insofern war das eine sehr schöne Kombination. Ich, die den Spitzentanz lernte und sie, die ihn wieder sozusagen für sich neu entdeckt hat mit damals Mitte, Ende 60.
Und auch da wieder verschiedene Körper auf einer Bühne vereint, verschiedene Tanzstile. Also wenn Sie jetzt sagen, der Ballettschuh in dem zeitgenössischen Tanz kombiniert mit diesem Instrument Theremin, da zeigt sich, wie in Ihrer Arbeit auch so die Grenzen eingerissen, vielleicht nicht, aber wie sie so ineinander überfließen. Also ich denke, dass auch wenn ich mir die Liste Ihrer Auszeichnungen angucke, die Sie erhalten haben, das ist schon erstaunlich vielfältig. Also Sie waren unter anderem Tänzerin des Jahres, Choreografin des Jahres. Sie haben den österreichischen Kunstpreis für darstellende Kunst verliehen bekommen und den österreichischen Musiktheaterpreis, beides im letzten Jahr. Sie wurden zur Tanzbiennale in Venedig eingeladen. Also diese Grenzverwischung, ist das etwas, was Sie bewusst auch vorantreiben?
Also mich interessiert als Mensch und als Künstlerin das Arbeiten mit unterschiedlichsten Biografien. Und insofern bin ich immer neugierig, wer mir begegnet und mit wem ich zusammenarbeite. Und ich glaube, dieser offene Geist bringt mich einfach zu diesen verschiedenen Disziplinen. Und für mich ist Kunst nicht nur eine ästhetische Richtung, sondern für mich ist Kunst das, was mich interessiert und mit dem ich mich auseinandersetzen möchte, mit meinem Blick auf die Welt. Ich unterscheide auch Laien und Profis eigentlich nicht mehr. Für mich ist jemand ein Profi, wenn ich mit ihr oder ihm professionell zusammenarbeiten kann. Und dann ist es mir egal, auch welche Ausbildung jemand hat. Es geht auch darum, wie man zusammenarbeitet. Und Interdisziplinarität ist sehr wichtig in meinen Arbeiten. Also ich arbeite auch zusammen ja, mit wunderbaren Bühnenbildnerinnen, mit Lichtdesign, mit Sound, mit Mode und natürlich auch mit verschiedenen anderen Tanzformen. Also ich glaube, ich öffne mich einfach auch meiner Umwelt und der Welt, die mich umgibt. Ich bin kein geschlossenes System.
Also das Leben, wenn ich das richtig verstanden habe, empfinden Sie ja auch sowas wie eine offene Choreografie, oder?
Das Leben ist kein Solo. Das Leben ist ein Ensemblewerk. Und das Leben ist auch viel leichter, wenn man es als Ensemblewerk begreift. Und insofern arbeite ich sehr gerne mit Menschen zusammen. Und auch jede Soloarbeit entsteht immer in einer Gemeinschaft. Ich als Doris Uhlig alleine könnte nicht meine Arbeiten machen. Ich brauche mein Team und auch die Leute, die mit mir auf der Bühne stehen. Und ich habe keine Berührungsängste. Auch jetzt in meiner letzten Arbeit habe ich zum Beispiel mit ehemals wohnungslosen Menschen zusammengearbeitet, die noch nie auf der Bühne waren. Und ich habe dieses Thema der Prekarität ins Rampenlicht gebracht, dieses Abgleiten auch in Prekarität und auch das Thema des Verschwindens von Körpern. Und ich habe gewusst, oder du merkst halt so, für bestimmte Themen brauchst du eben auch Leute mit bestimmten Erfahrungen. Und Tänzerinnen haben bestimmte Erfahrungen, aber eben auch ExpertInnen des Alltags sozusagen bringen wieder ihr Know-how, ihr Wissen mit. Und insofern ist die Choreografie des Lebens auch für mich die Choreografie für die Bühne.
Hier könnte David Bowie ganz gut passen. Let's Dance, oder?
Let's dance forever.
And dance the
David Bowie tanzt, singt und ist natürlich ein Wunsch von Doris Uhlich, die in Wien sitzt. Und ich habe jetzt nicht gesehen, ob Sie getanzt haben, Frau Uhlich.
Ja, ich habe ein bisschen gebounced.
Gebounced.
Auf und ab.
Bowie ist der Hammer, haben Sie gerade gesagt, als die Musik gelaufen ist.
Der Hammer und Klassik.
Und auch jemand, der scheinbar die Grenzen des Körpers immer ausgelotet hat, oder? Vielleicht passt er auch deswegen ganz gut in unsere Sendung heute bei à la carte.
Ja, er ist für mich einfach in ständiger Transformation und Hinterfragung, aber auch Auslebung seiner Möglichkeiten. Es ist sehr beeindruckend, wenn jemand eben wirklich neue, ich sage mal so, Normen setzt und neue Möglichkeiten auch setzt und auch verbreitet. Und das hat er halt geschafft, dass er nicht nur die Generation beeinflusst, aus der er kommt, sondern eben auch viele Generationen danach. Und das ist eine wunderschöne Superkraft.
Das sagt Doris Uhlich. Wer von der zeitgenössischen Tanz- und Performance-Szene spricht, kommt an ihr nicht vorbei. Die umtriebige Choreografin und Performance-Künstlerin mit einer Vorliebe fürs Nonkonforme ist vom Shootingstar zum Fixstern geworden. Das schreibt die österreichische Tageszeitung Die Presse über meinen heutigen Gast in à la carte. Doris Uhlich, wenn wir jetzt auch gerade von Bowie sprechen und von ihren Tanzperformances, das wird nicht immer ganz unkritisch gesehen. Also ich habe zum Beispiel gelesen, dass vor einem Jahr bei der Eröffnung der Kulturhauptstadt Salzkammergut in Bad Ischl sich einige Menschen auch von ihrer Performance Pudertanz sehr gestört gefühlt haben. Was war da los? Wie gehen Sie mit den Menschen ins Gespräch, wenn sowas passiert, dass die eben ein bisschen in Rage geraten auch?
Das ist eben genau das, von dem ich vorgesprochen habe, dieser eindimensionale Blick auf Körper. Und ich würde sagen, am Beispiel Bad Ischl war es so, es sind, glaube ich, weniger die nackten Körper gewesen, die verstört haben, sondern die Diversität der nackten Körper. Weil eben auch Körper zu sehen waren, die nicht dem Schönheitsideal entsprechen und einem bestimmten Bild, das uns sozusagen vorgegaukelt wird. Und diese Körper haben sich mit einem Selbstbewusstsein bewegt. Und das hat aufgerüttelt. Mhm. Und für mich ist halt hier klar gewesen, es war eben mein erster Auftritt auch außerhalb einer Kunstblase. Der Auftritt wurde ja auch live im ORF übertragen, im österreichischen Fernsehen. Und ich wünsche mir eine Gesellschaft mit einem offenen Blick für Vielfalt und Diversität. Und da gibt es noch viel zu tun. Also ich würde sagen, innerhalb der Kunstblase ist schon viel passiert, aber außerhalb dieser Kunstblase, da ist noch viel Arbeit und einfach noch viel Puffer nach oben, dass die Akzeptanz und Empathie für Diversität einfach noch viel mehr gelebt wird.
Ich würde denken, gerade auch in unserer Zeit, oder? Es ist ja nicht nur ein Gefühl, sondern es gibt einfach so viele Bestrebungen, gerade diese Vielfalt zurückzudrängen, politisch, also Rechte von Minderheiten auch wieder zu beschränken und eben versuchen, eine Norm herzustellen. Inwiefern nehmen Sie da diese aktuellen politischen Tendenzen auch in Ihre Arbeit mit hinein? Inwiefern beeinflusst Sie das auch als Künstlerin?
Jetzt erst recht. Also es ist klar, dass es hier Rückwärtstendenzen gibt und dass es wieder eine Reduktion gibt an Möglichkeiten. Und für mich ist es klar, auch am Beispiel Bad Ischl, dass ich könnte jetzt in eine innere Emigration gehen oder eben in eine Hinterfragung meiner Arbeit. Aber es ist mir klar, ich gehe nach außen und eigentlich tanze ich noch mehr dagegen an. Weil ich möchte wirklich den Generationen nach mir eben ermöglichen, in die Fußstapfen zu treten, die wir, meine Generation, ihnen vorbereitet hat. Weil auch ich, meine Kunst ist nur möglich, weil es Vorreiterinnen gab. Also meine Nacktheit ist möglich, weil es eben eine Generation, eine Nachkriegsgeneration gab, die das auch aufbereitet wieder haben und auch wogegen angetanzt haben, anperformt haben. Und ich gehe mit aller Kraft halt nach vorne und versuche, mir nichts nehmen zu lassen an Freiheit. Die Kunst ist frei, das steht auch auf der Wiener Sezession ganz klar geschrieben. Und das ist immer ein großes Ziel, dass das auch so bleibt, die Freiheit der Kunst und auch die Möglichkeiten, die man als Künstlerin spürt, all diesen Möglichkeiten nachzugehen und sich nicht einschränken zu lassen. Und auch wenn das jetzt sozusagen auf Widerstand stößt, meine Arbeit, ich nenne mich auch oft Tanzarbeiterin, also meine Arbeit ist es einfach auch jetzt, die Prinzipien, für die meine Arbeit steht, weiterzutragen für die nächsten Generationen.
Wenn Sie von den Vorreiterinnen sprechen, was waren denn Ihre Vorbilder?
Also ich könnte jetzt schon ein paar Namen nennen, wie Marina Abramović, eine Vali Export, also vor allem auch Frauenfiguren. Mhm. Auch der Aktionismus, der Wiener Aktionismus etc. Also es gibt natürlich schon hier Geschichte, die sehr stark eingewirkt hat. Aber es haben eben ganz viele Leute, die namenlos geblieben sind, hier mitgewirkt und mitgearbeitet und extremst viel vorbereitet für mich als Künstlerin, für meine Generation. Und die wurden nicht berühmt und haben aber trotzdem weitergearbeitet und haben ihre Visionen verfolgt. Und ich würde mal sagen, die sind genauso wichtig wie alle bekannten Namen.
Diese Zielstrebigkeit, von der Sie gerade gesprochen haben, also auch zu sagen, oder Hartnäckigkeit, ich will meinen Weg auch weitergehen und zu Recht weitergehen, wo spielt da der Humor bei Ihnen eine wichtige Rolle? Weil das blitzt ja auch in Ihren Arbeiten auf, diese humorvolle Seite.
Ja, das ist eben eine Seite von mir und deshalb ist es jetzt auch nicht aufgesetzt. Also ich glaube, ich trage eine gute Portion Humor in mir und insofern dringt es auch immer wieder in Arbeiten hinein. Und ich plane das nicht, das bin ich. Das kann ich auch nicht steuern. Ich glaube, Humor ist jetzt kein Mittel, kein künstlerisches Mittel, sondern es ist meine Art zu arbeiten und auch Kunst zu machen. Es ist halt so, dass ich komme oft mit Ideen in einem Notizbuch, in einen Probenprozess und dann beginne ich ja mit Menschen zu arbeiten. Und es ist klar oder es wird mir immer klarer, dass die wichtigsten Antworten, wohin ein Prozess geht, stehen nicht in meinem Notizbuch, sondern entstehen im real geteilten Raum und in diesem lebendigen Prozess miteinander. Also alles, was im Notizbuch steht, wird dann plötzlich extremst hinterfragt und bekommt ein neues Gesicht, weil andere Menschen diese Notizen berühren. Und wo klar ist, viele Dinge passen einfach auch nicht für diese Gruppe. Also es braucht wirklich immer einen Bezug der Performerinnen zu dem Material. Und das ist so mein Anspruch für jede Arbeit, dass das wirklich eine gemeinsame Geschichte wird, die vor allem von den Leuten auf der Bühne getragen wird. Und dann werde ich als Doris Uhlig immer unwichtiger. Und je unwichtiger ich mich fühle, desto mehr spüre ich, die Arbeit ist richtig so.
Thank you.
Der Kultur à la carte. Und mit Georg Friedrich Händel und Auszügen aus seiner Wassermusik sind wir zurück in Herrenhausen, Hannover, im großen Garten, wo die Choreografin Doris Uhlig am 24. und 25. Mai im Rahmen der Kunstfestspiele ihre Hannover-Version von Habitat zeigt. Frau Uhlig, es ist jetzt gar nicht mehr so lange hin. Was erhoffen Sie sich für diese beiden Tage?
Ich erhoffe mir, dass ein Publikum kommt, das sehr offen auf die Körper schaut und auch was passieren wird in diesem Garten. Ich sage auch immer, jeder Mensch hat eine eigene Biografie des Blicks und ich hoffe, dass Habitat diese Biografie des Blicks vielleicht ein bisschen aufrüttelt und dass man die Biografie des eigenen Blicks auch hinterfragt. Die Welt hat viele Körper und ich möchte diese vielen Körper eben auch auf den Bühnen sehen und ich wünsche mir, dass das Publikum auch die Sehnsucht bekommt, nach mehr Diversität in der Kunst und im Leben. Und ich hoffe, dass die große Fontäne lacht, wenn wir kommen und wenn wir beginnen, das Wasser in die Höhe zu spritzen, die Performancegruppe. Also ich finde die Fontäne schon ein Wahnsinnselement in dem Garten. Mhm. Und die Performance wird dort enden. Es gibt einen, glaube ich, sehr schönen Schlussmoment, auf den ich mich sehr freue, den wir erst ausprobieren werden, aber genau. Ich freue mich auf die menschlichen Fontänen.
Wir freuen uns
auf
Sie.
Die Energie nach oben.
Ja.
Die Energie nach oben bringen.
Wir sind bereit. Doris Uhlig, Choreografin, Tänzerin, beheimatet in Wien. Und dahin schicke ich ganz herzliche Grüße, liebe Frau Uhlig, und bedanke mich für Ihre Zeit und Ihre Gedanken.
Vielen Dank für die Einladung.
Mein Name ist Andrea Schwietzer. Dieses à la carte finden Sie auch bei uns im Netz, ndr.de/kultur. Und wenn wir gerade bei den Kunstfestspielen Herrenhausen sind, auch der scheidende Intendant Ingo Metzmacher ist bald hier bei uns in der Sendung zu Gast.